Heute ist der zweite Teil dran, der heißt, auch die Schöpfung soll für den Menschen da sein, ihn ernähren, sein Herz erfreuen, ihm Lebensraum sein. Im ersten Teil habe ich mich hauptsächlich auf die beiden Schöpfungsberichte aus dem ersten Buch Mose konzentriert und heute werden auch ein paar Verse aus dem Psalm 104 hinzukommen, den wir heute gerade miteinander gebetet haben. Gottes Auftrag an den Menschen, seinen Garten zu bebauen und zu bewahren, ist nicht nur eine in Pflicht nehmende Arbeit. Denn dieser Auftrag bedeutet ebenfalls, dass Gott den Menschen auch liebend beschenkt. Das Beschenktsein durch Gott hat einen zusagenden Charakter. Es tut dem Menschen gut. Es würdigt ihn und betont, dass Gott ein Fürsorger ist und bleibt, sowohl für den Menschen als auch für die gesamte Schöpfung, inklusive aller möglichen Geschöpfe, die es nur da sind. Das wird an vielen Stellen in der Bibel demonstrativ hervorgehoben. Und wir haben das gerade miteinander im Psalm 104 auch deutlich ausgesprochen. Alle Geschöpfe, nicht nur Menschen, alle Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Gottes Schöpfung ist sozusagen ein komplexes System, in dem einzelne Bereiche und Teile gründlich aufeinander abgestimmt sind. Jede Abteilung, jedes Wesen, jedes Geschöpf hat seine Existenzberechtigung, seine Bestimmung und seinen Wert. Nichts ist unnötig oder fehl am Platz. Es war gut. Und mit dem Menschen, es war sehr gut. Das heißt, das ganze Konstrukt präsentiert, dass Gott, sein Erbauer, einfach genial ist. Das Staunen über das Ergebnis weist auf den Urheber des ganzen Wunderwerks und sollte das Staunen über seine Persönlichkeit und über seine unbeschreibliche Größe wecken. Und weil der Mensch als einziger von allen Geschöpfen Gottes seine Ähnlichkeit trägt, vertraut Gott ihm die geschaffene Erde an. Das ist klug. Denn erst im Umgang mit diesem großartigen Geschenk wird der Mensch immer mehr erkennen, wie unendlich wertvoll das Geschenk ist, wie umfassend reich er beschenkt wurde. Und durch beides, durch den Wert des Geschenks und durch den Wert des Beschenktseins, dadurch erkennt er auch, wie genial der beschenkende Gott selbst sein muss. Gehen wir mal jetzt einige Punkte durch, die uns deutlich machen, was die Schöpfung uns bedeutet. Zunächst sei gesagt, dass diese Welt, so wie sie von Gott geschaffen worden ist, dem Menschen einen Rahmen bietet, in dem er optimal sein Leben gestalten und die Lebensqualität entfalten kann. Diese Schöpfung ist schlechthin das Zuhause für Menschen. Es ist alles bereits da, gebrauchsfertig und auf Dauer angelegt. Gottes Hand hat von vornherein für alles vorgesorgt und Prozesse in Gang gesetzt, auf die Verlass ist bis heute. Nochmal Psalm 140. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen für den Menschen, die den Mensch anbauen und ernten kann, so hat er Wein, der ihn erfreut, Öl, der seinen Körper pflegt und Brot, das ihn stärkt. Also die Schöpfung als ein optimaler Raum oder Rahmen für eine gute Lebensgestaltung, für ein gutes Zuhause. Als zweites ist die Schöpfung sozusagen eine Therapeutin für Körper und Seele. Das müsste gerade für uns moderne Menschen von besonderer Bedeutung sein, denn noch nie haben wir Menschen uns so vielen Therapien unterzogen wie heute. Besonders die Themen um die Arbeit herum spielen dabei eine wichtige Rolle. Die einen fühlen sich minderwertig, weil sie keine Arbeit haben. Die anderen fühlen sich unwohl, weil sie zwar eine Arbeit haben, aber nicht die, die sie innerlich ausfüllt. Und sehr viele haben eine Arbeit, sind mit ihr auch zufrieden, aber vielleicht völlig überfordert, weil die Fragen nach Erwartung, nach Leistung und Kraft sie irgendwo an die Grenzen führen. Das hebräische Wort für bebauen, bearbeiten, meint nicht allein die Landwirtschaft, sondern jede Form von Arbeit. Und es meint Arbeiten nicht nur im Sinne von sich abmühen. Die Arbeit gehört von Anfang an zum Menschen. Sie ist ein fester Bestandteil seines Lebens und entspricht seiner gottähnlichen Abstammung. Das heißt, sie hat auch einen gestalterischen und erfüllenden Charakter. Die Arbeit ist sozusagen nicht nur zum Geldverdienen da, sondern ist für den Menschen gemacht und soll ihn ausfüllen. Der berühmte Theologe Klaus Westermann sagt, ein Leben ohne Arbeit ist kein menschenwürdiges Leben. Noch einmal Psalm 104. Der Mensch geht aus an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend. Wie zahlreich sind deine Werke, Herr. Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Und der Mensch geht an seine Arbeit aus. Und die Schöpfung selbst ist nicht nur der Arbeitsacker im Sinne von Schuften und Schuften und Schuften. Die Schöpfung ist auch ein Bereich für die Freizeit. Wer sich in der Natur bewegt, ob zur Arbeit oder während der Arbeit oder in der Freizeit, erlebt, wie gut es ihm tut, sich in der Schöpfung zu bewegen. Zunächst die Bewegung selbst. Die Bewegung selbst bringt den ganzen Menschen in Gang. Nicht nur bestimmte Körperteile, auch die Seele schwingt mit und der Geist kommt mit, wenn man sich in Bewegung setzt, in der freien Natur. Spaziergänge bringen Ausgleich und Abwechslung. Die optischen Eindrücke, das Grün, entspannt das Auge. Bunte Farben regen Fantasie an und wecken Lust auf Schaffen. Sterne versetzen in Staunen, auch über einen selbst. Wer bin ich schon angesichts dieser Milliarden von Sternen? Und man empfindet seinen eigenen Wert vor diesem Schöpfer. Eine Fernsicht von einer Erhebung lässt träumen. Urlaubsreisen sorgen für Erholung, Gartenarbeiten entspannen. Die Schöpfung hat geradezu therapeutische Wirkung auf unser Leben. Die verlangt von uns nicht nur die Arbeit und die Mühe. Sie gibt uns unglaublich viel zurück, wenn wir denn nehmen. Wir dürfen sie genießen und Gott dankbar sein für einen wunderbaren Lebensraum, in dem so viel zu entdecken ist. Denn die Schöpfung ist eben auch für uns da, nicht nur wir, für die Schöpfung. Und daher bitten sich einfach automatisch an, im Alltag Zeiten einzuplanen oder vorzusehen, wo man diese wohltuende Wirkung der Schöpfung Gottes auf sich bezieht, sie nutzt, zum Beispiel bewusst in Bewegung sein, durch Treppen steigen, anstelle Aufzug fahren, zum Friseur oder zum Bäcker zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein, nicht immer mit dem Auto. Ausflüge in die Natur planen, regelmäßig machen und sich dabei vielleicht einfach mal hinsetzen auf eine Wiese, eine kleine Blume anschauen, genauer anschauen, den Baum hochschauen auf seine Struktur und vielleicht bestimmte Orte zu allen vier Jahreszeiten gezielt aufsuchen und bestimmte Passagen einfach beobachten. Sehen Sie zu jeder Jahreszeit einzeln aus. Offene Augen für die Sprache der Natur halten. Sich eben hinsetzen, hinhören, betrachten, auf sich wirken lassen, kleine und große Dinge. Von einem kleinen Blümchen wie Gänseblümchen bis hin zu Mond und Sterne. Auch Jesus hielt sich sehr viel Outdoor auf. Wir denken an sein Frühgebet, an sein Abendsgebet auf dem Berg jeweils oder an sein Kampieren im Garten Gethsemane. Er hielt sich lange Zeit in der freien Natur in diesem Garten auf. Wisst ihr, das Wunder der Schöpfung und auch das Wunder der eigenen Geschöpflichkeit lässt sich wenig vom Sofa aus entdecken und erfahren. Aber wirklich? Man kann noch viel mehr aufzählen, was Gott uns in seiner Schöpfung als therapeutische Wirkung geschenkt hat. Heidi hat gerade uns in dem Bild schon erklärt, die Heilkräuter in ihrer Vielfalt. Oder Thermalquellen, Moorbäder, Licht, Schlaf, Muße, einfach nichts tun und. Nicht zuletzt hat ein freundschaftlicher Umgang mit den Tieren eine positive Wirkung auf uns. Deswegen haben viele Menschen, auch einige von uns, einen Hund oder eine Katze zu Hause, ein Kaninchen oder ein Meerschweinchen. Früher hatten wir neben Katze und Hund noch Hühner und Kleinvieh zu Hause. Und unsere Eltern haben uns beigebracht, wir müssen mit ihnen reden. Das tat ich auch. Und es dauerte nicht lange. Da pickten oder naschten sie buchstäblich aus meiner Hand und brachten ein großes Zutrauen zu mir. Wir waren befreundet. Und manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt, sie verstehen mich besser als die Menschen, als Mama und Papa und die älteren Geschwister oder so. Ich kenne das. Ich kenne jemanden, eine Frau, die meint, dass man Pflanzen liebevoll behandeln muss. Erst dann wachsen sie besser. Manche reden sogar mit den Pflanzen. Und der berühmte Franziskus hat Pflanzen und Tieren sogar Jesus und Gottes neue Welt verkündigt. Die Schöpfung ist auf den Menschen in geheimnisvoller Weise bezogen. Sie ist für den Menschen und gerade für diejenigen, die ihren Schöpfer kennen, ein Eden. Schon in der letzten Predigt habe ich gesagt, Eden heißt buchstäblich übersetzt vom Hebräischen Wonne. Drittens, diese Schöpfung als Geschenk Gottes ist eine hervorragende Lehrmeisterin für uns Menschen. In ihr entdecken wir das Geheimnis unseres eigenen Lebens. Das sind die Zyklen und die Phasen, das Verborgene, das Offensichtliche. Da ist die Entwicklung, das Wachstum, der Ertrag. Auch für Jesus war die Natur eine Lehrmeisterin. Er hat sie mit ihrem Wachsen und Werden genau beobachtet. Von seiner Kindheit auf. In allem, was Jesus sieht, erkennt er ein Gleichnis für das Wirken Gottes in unserer Seele oder auch in unserer Geschichte. Er sieht die unscheinbaren Vögel am Himmel, und die Feldblumen irgendwo im Gras. Es sind die Bäume, es sind die reifen Kornfelder. Es entgeht ihm alles nicht. Und er bezieht das alles in die Deutung des Reiches Gottes und des Willen Gottes, der Gedanken Gottes für unser Leben. Aber bestimmt sind ihm auch die Ameisen mit ihrer Superorganisation nicht entgangen und die Bienen mit ihrem Fleiß und. Da bin ich mir ganz sicher. Die Schöpfung Gottes ist uns also zum Guten hingedacht. Denn sie repräsentiert eben das Herz eines liebenden, in seinem Wesen durch und durch guten Gottes. Die Schöpfung dient dem Menschen zur Wonne. Sie lässt ihn seine Bestimmung finden und sie leben. Sie schenkt ihm Erfüllung und Ausgleich. Und sie vermittelt ihm auch die Beziehung zum Schöpfer. Aber es gibt bekanntlich noch die andere Seite der Schöpfung. Die Natur ist nicht mehr einfach gut. Sie ist eine Mischung aus Schönheit und Tod. Die Schönheit weist darauf hin, dass Gott ursprünglich alles sehr gut geschaffen hatte. Mit der Sünde aber kam der Tod in die Welt, mit dem Prinzip Fressen und gefressen werden auf allen Ebenen. Der Tod ist ein Feind und nicht der Freund für Gottes Schöpfung. So kann man im schönsten Urlaub am Meer genießend liegen am Strand und dabei sich schmerzlichen Sonnenbrand bekommen oder zuziehen oder in angenehm warmem Wasser ertrinken. Bei einer tollen Wanderung in einer malerischen Berglandschaft kann man den Fuß umknicken oder an einem steilen Gipfel tödlich verunglücken. Irgendwo bricht in einer schönen Gegend ein Vulkan aus und begräbt mit tödlicher Lava Natur und Dörfer unter sich. Woanders schüttet es stundenlang 800 Liter Regen herunter und überflutet in kürzester Zeit alles, was da ist. Der kuschelige Kater jagt jeden Singvogel, sobald er vor die Haustür gelangt. Und jeder Hund, der mit seinem Herrchen genüsslich Gassi geht, würde ein hilfloses Rehkitz irgendwo im Kornfeld sofort zerfleischen. Man ließe ihn nun dazu. Das sind die Kehrseiten unserer schönen Natur. Die schmerzlichen Grenzen mit unzähligen Leiterfahrungen für alle Geschöpfe rund um den Globus. Sie zerreißen einem das Herz und können den Kopf zum Platzen bringen, wenn man sich damit beschäftigt. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die die Natur verherrlichen und vergöttlichen. Sie haben nicht verstanden, dass die Natur nur Schöpfung und nicht Gott selber ist. Sie verehren sie in allen Zügen, kennen den Schöpfer aller Dinge nicht persönlich. Sie wissen auch nicht, dass auch die Schöpfung auf eine letzte Erlösung wartet, dass auch sie unter den Folgen der Sünde gefallen ist. Es gibt einen hervorragenden Text von dem Apostel Paulus, in dem er auf diese schweren Fragen um die Schöpfung herum eingeht. Und seine Gedanken helfen, einiges besser einzuordnen und Orientierung für eine passende Haltung und einen gesunden Umgang mit den Schöpfungsthemen zu finden. Auch was uns selbst als Menschen angeht, unser Leben und Vergehen, unser Schaffen und Hoffen. Römer 8, 19 bis 23. Paulus sagt, ich bin ganz gewiss, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben. Er hat ihnen, allen Geschöpfen, die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Ihr Lieben, wir wissen um den Schöpfer. Wir kennen die großen Zusammenhänge von seiner geschaffenen und von seiner gefallenen Welt. Und wir haben auch den Schlüssel zur Versöhnung, den er uns durch den Glauben an Jesus Christus schenkt. Dieser Schlüssel öffnet nicht nur die Türen zu einer neuen Beziehung zu Gott und zueinander zwischen uns Menschen, sondern auch die Türen zur Versöhnung mit der Natur. Dieser Schlüssel lässt uns sie als wertvoll entdecken und erkennen und mit ihr leben. Aber als Christen verehren wir die Mutter Natur nicht. Wir sehen in ihr auch nicht das Göttliche an sich. Wir verstehen die Schöpfung als eine wunderbare Gabe, die uns dankbar stimmt und uns allezeit auf ihn, den Schöpfer, hinweist. Aber aus der Ehrfurcht, aus dem Respekt vor diesem genialen und dazu noch liebenden Schöpfer, sollten wir um seine Schöpfung Sorge tragen, aus Ehrfurcht und aus Respekt vor ihm. Gerade weil diese Schöpfung längst unter den Auswirkungen unseren falschen Lebensstils und Umgangs mit ihr stöhnt und leidet. Wir sollten um sie Sorge tragen. Und zum Glück gibt es immer mehr Menschen, die dieses Leiden erkennen und sich für den Schutz unserer Umwelt einsetzen. Die einen mit großer Energie und mit nicht mehr zu überhörenden Rufen auf der gesellschaftlich-politischen Ebene, die anderen in kleinen Schritten im alltäglichen Leben. So oder so, es ist ein wirksamer Beitrag zum richtigen Handeln in einer Zeit, in der sich die Menschheit kein Aufschieben mehr leisten darf. Daher ist es nur gut, wenn wir Christen an vielen bereits laufenden Stellen mitmachen oder neue Initiativen gründen, aber auch wenn wir noch dazu für unsere Schöpfung bewusst beten. Denn die Schöpfung hat keine Lobby. Als die einzige in dieser Welt hat die Schöpfung keine Lobby. In ihrem Leiden kann sie das Gebet gut gebrauchen, ähnlich wie wir es seelsorgerlich auch für die leidtragenden Menschen tun. Der Schlussgedanke. Die Schöpfung Gottes ist also zum Guten hingedacht. Selbst wenn sie nach dem Sündenfall des Menschen auch eine Gefallene und damit nicht mehr nur gut ist, repräsentiert sie das Herz eines Liebenden in seinem Wesen durch und durch guten Gottes, der es mit uns Menschen nach wie vor und unendlich gut meint und auch mit der gesamten Schöpfung unendlich gut meint. Deswegen ist es nur folgerichtig, dass der Psalmist in Psalm 104 alle seine Umschreibungen des schöpferischen Wirkens Gottes ganz bewusst Lob, Dank und Anerkennung umrahmt. Diesen Psalm ganz bewusst von Lob, Dank und Anerkennung umrahmt. Zu Beginn preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß, mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Und dann zum Schluss, die Herrlichkeit des Herrn sei ewig. Der Herr freue sich seiner Werke. Singen will ich dem Herrn mein Leben lang. Ich will meinen Gott spielen, solange ich bin. Möge ihm gefallen meine Reden. Ich freue mich in dem Herrn. Und wenn die jetzige Schöpfung uns schon so viel Anlass zum Staunen und Lob Gottes gibt, wie viel mehr die noch vor uns stehende Perspektive. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste, für das erste heißt es im Griechischen Protos. Autobauer kennen so Prototyp, ne? Da wird erstmal ein Prototyp gebaut, bevor ein Auto in die Serie geht, ne? Denn der Protos, das erste, der erste, der vorläufige Himmel, den wir heute sehen, das erste, der erste Himmel und die erste Protos, die erste, die vorläufige Erde, die jetzige, waren vergangen. Seht, ich mache alles ganz neu, sagte der, der auf dem Thron saß. So beschreibt uns der Seher Johannes einen Ausblick, auf den hin wir miteinander glauben, leben und wirken dürfen. Amen.